Guten Abend, meine sehr verehrten Damen und Herren. Ich begrüße Sie ganz herzlich in der Arbeiterkammer in Feldkirch bei Wissen fürs Leben. Heute ist Montag, der 14. Jänner 2019. Unser Thema lautet Gut und Böse im Märchen. Referent ist Michael Köhlmeier. Ihnen, die hier im Saal der Arbeiterkammer im schönen Vorarlberg sind, muss ich nicht erklären, wer Michael Köhlmeier ist. Doch für diejenigen, die in Hamburg oder Bremen, in Basel, Luzern oder Bozen, in Göttlesbrunn oder Goldegg, in Norwegen oder Mexiko, in Israel oder in der Türkei oder wo immer auf YouTube das Video des heutigen Abends genießen, möchte ich ein paar Worte zu Michael Köhlmeier sagen. Michael Köhlmeier ist ein bedeutender Schriftsteller. Er hat bisher 43 Bücher veröffentlicht, vorwiegend Romane, Erzählungen und Novellen. Seine Werke wurden ins Englische, ins Französische, ins Koreanische, Griechische, Rumänische, Slowenische, Spanische und Türkische übersetzt. Sein literarisches Schaffen wurde vielfach ausgezeichnet, unter anderem mit dem Manes-Sperber-Preis, dem Anton-Wildgans-Preis, dem Marie-Louise-Kaschnitz-Preis und dem Literaturpreis der Konrad-Adenauer-Stiftung. Michael Köhlmeier zählt zu den führenden Intellektuellen in Österreich. Dafür wurde er ausgezeichnet mit dem österreichischen Ehrenkreuz für Wissenschaft und Kunst erster Klasse. Er ergreift besonnen, scharfsinnig und mutig das Wort in der öffentlichen Debatte. Seine politischen Reden sind erst vor wenigen Wochen in diesem Buch erschienen. Erwarten Sie nicht, dass ich mich dumm stelle, Reden gegen das Vergessen. Michael Köhlmeier schreibt Hörspiele, Theaterstücke und Drehbücher. Er ist ein kreativer Songwriter und Sänger. Und er ist ein genialer, ein begnadeter Märchenerzähler. Er ist im gesamten deutschsprachigen Raum bekannt als Erzähler klassischer Märchen, antiker und heimischer Sagenstoffe und biblischer Geschichten. Der Radiosender Ö1 hat seinen Ruf als Erzähler antiker Sagen begründet. Der Fernsehsender Bayern Alpha hat über 120 Sendungen mit Michael Köhlmeier ausgestrahlt, in denen er Sagen des klassischen Altertums und Märchen frei nacherzählt hat. In seinem neuesten Roman Bruder und Schwester Lenobel stellt er jedem Kapitel ein eigenes von ihm geschriebenes Märchen voran. Zum Thema des heutigen Abends gibt es dieses Buch von den Märchen, eine lebenslange Liebe. Es ist ein wunderbares, ein großartiges, ein geistreiches Buch, in dem man viel Wissenswertes, Überraschendes und Erstaunliches erfährt und auch viel Persönliches über den Schriftsteller und Märchenerzähler Michael Köhlmeier. In diesem Buch erfährt man viel über die Kindheit, in der die Großmutter auf eine ganz besondere Art dem kleinen Michael Märchen erzählt hat, nämlich unbeteiligt, gleichgültig, monoton, wie in Trance, als spreche es aus ihr heraus, als wäre sie ein Medium. Man erfährt viel über seinen Vater, der auch viel erzählt hat, aber ganz anders als die Großmutter und dem Märchen peinlich waren. Man erfährt einiges über den Studenten Michael Köhlmeier, der in den 1970er Jahren in Marburg Germanistik und wissenschaftliche Politik studierte, in einer Zeit, in der der Umgang mit Märchen in Verruf geraten war und wer Märchen liebte, sich politisch verdächtig machte. Man erfährt in diesem Buch, welchem Leitstern Michael Köhlmeier als Märchenerzähler folgt, wenn er schreibt, Kafka war ein wunderbarer Märchenerzähler. Eine Symbiose der Brüder Grimm und Franz Kafka. Diesem Leitbild habe ich als Märchenerzähler nachgeeifert und tue es bis heute. Man erfährt viel über das Wesen der Märchen, über Naturpoesie, über die Romantik, über den Geist der Erzählung und über das Erzählen. Erzählen ist kein rationaler Akt, schreibt Michael Köhlmeier. Der Erzähler muss sich selbst ebenso zum Staunen bringen wie den Zuhörer. Er muss sich selbst bezaubern, er muss sich selbst fesseln, er muss selbst Zuhörer sein. So gesehen ist Erzählen eine Art Geisteskrankheit, schreibt er. Und man erfährt auch, was viele psychotherapeutisch, pädagogisch oder esoterisch angehauchte schockieren wird, nämlich man soll sich an Märchen nicht vergreifen, indem man sie tiefenpsychologisch, pädagogisch, esoterisch oder wie immer deutet. Eine solche Deutung ist für Michael Köhlmeier eine Instrumentalisierung, ein Missbrauch der Märchen. Apropos deuten, auch was gut und böse ist, was richtig und falsch ist, ist natürlich eine Deutung. In unserer Kindheit und Jugend hat in katholischen Landen die Religion, die Kirche noch eine hundertprozentige Deutungswahrheit, ein hundertprozentiges Deutungsmonopol im Hinblick auf Gut und Böse. Die Moraltheologie sagte mit unumstößlicher Autorität, was richtig oder falsch sei. Wer das nicht glaubte und der verbindlichen Lehre widersprach, der sollte verdammt sein. Theologisch abgekürzt AS Anathema Sit, wie immer dazu geschrieben wurde. Das hat sich im Verlauf unseres Lebens dramatisch verändert. Die jüngste Market-Umfrage für den Standard zeigt, heute glaubt nur noch einer oder eine von 100, also 1% mit Bestimmtheit, dass die Kirche für die Menschen die richtigen Antworten hat. Als moralische Instanz ist die katholische Kirche nur mehr für jeden 20. Österreicher, also nur noch für 5% der Menschen relevant. Lediglich bei deklarierten ÖVP-Wählern kommt die katholische Kirche auf signifikant höhere Werte, schreibt der Standard. So viel als Orientierung und Hinführung zum Thema Gut und Böse im Märchen. Lieber Michael, herzlich willkommen.
Meine sehr verehrten Damen und Herren, ich freue mich, dass so viele da sind und hätte es gar nicht gedacht, dass sich so viele Leute für Märchen interessieren. Ich habe meinen Vortrag überschrieben mit dem Thema Satan und Madonna, ein Plot, die Nähe von Gut und Böse im Märchen. Das Märchen vom Mädchen ohne Hände ist eines der schrecklichsten, die wir kennen. Dabei begegnet es uns in der Fassung der Kinder- und Hausmärchen der Brüder und Grimm in einer bereits überarbeiteten Form. Wilhelm Grimm, der ab der dritten Auflage des Buches allein noch für die Redaktion der Märchensammlung verantwortlich zeichnete, urteilte wohl, dass die ursprüngliche Geschichte Kindern nicht zuzumuten sei. Das ursprüngliche und bewusst ursprüngliche unter Anführungszeichen, weil es bei Märchen ja kein Original gibt, es ja immer, wer hat das, außer bei Kunstmärchen, was jemand erfunden hat, aber sonst gibt es ja kein Original wie bei den Mythen. Ich nenne es jetzt trotzdem das ursprüngliche Märchen, eben wie es tatsächlich in den norddeutschen Gegenden zu Lebzeiten der Brüder Grimm noch erzählt wurde, war eine nur wenig verschlüsselte Missbrauchsgeschichte. Der Vater schneidet seiner Tochter die Zunge heraus, hackt ihr die Hände ab und jagt sie davon, nachdem er ihr so viel Leid angetan hat. Sie soll nicht darüber sprechen und soll nicht aufschreiben können, was ihr widerfahren ist. Wilhelm Grimm machte aus dem Vater den Teufel Und er ließ es mit dem Abhacken der Hände genug sein. Der Teufel ist böse. Das weiß jeder. Es ist nachgerade seine Aufgabe, böse zu sein. Vom Teufel ist nur Böses zu erwarten. Auch Kinder wundern sich nicht, wenn der Teufel böse ist, und seine bösen Taten erschrecken sie wenig, denn was sollte er anderes tun als Böses? Dass es auch Väter gibt, die sich wie Teufel benehmen, das wissen Erwachsene. Kindern mögen sie bitte diesen Eindruck ins Leben, diesen Einblick ins Leben ersparen. Die Familie mit dem Vater als Vorstand, so sah es Wilhelm Grimm, darf nicht in Verruf gebracht werden. Wohingegen der Teufel auftritt, an der Stelle des Vaters, hat das Böse eine außermenschliche Ursache. Damit wird ihm das Unheimliche sicher nicht ganz genommen, aber es ist draußen, man kann mit dem Finger weg von uns darauf zeigen und der Finger wird auch nicht gleich abgebissen. Das Böse als Teufel erscheint ein bisschen harmloser. Mephisto ist im Vergleich zu dem wirklichen Menschen Adolf Eichmann eigentlich ein netter Zyniker, mit dem man auch ganz gern einen Abend verbringen will. Nicht gleich zwei Abende, aber einer könnte lustig werden mit Mephisto. Und nun zu dem Märchen, das Mädchen ohne Hände, wie es die Grimms uns erzählt haben. Ein Müller, es sind immer die Müller, ich mache gleich darauf aufmerksam. Ein Müller trifft im Wald ein Männchen, das fragt ihn, warum er so unglücklich dreinschaut. Der Müller jammert ihm von seiner Armut vor. Das Männlein sagt, pass auf, wenn du mir gibst, was hinter dem Haus ist, dann mache ich dich reich. Der Müller denkt, hinter dem Haus ist ein alter, dürrer Apfelbaum, der schon lange nichts mehr trägt, den kann er haben und er schlägt ein. Zu Hause angekommen, läuft ihm die Frau entgegen, dem Müller. Sie sagt, alle Schubladen sind voll Gold, die Kästen voll Linnen und Leinen und alles ist schön, Porzellan. Und der Müller erzählt seiner Frau und die Frau ist bestürzt. Das war der Teufel, sagt sie. Und hinter dem Haus ist unsere kleine Tochter gewesen und hat gespielt. Als das Kind in ein reifes Alter kommt, taucht der Teufel auf und will es holen. Aber das Mädchen wäscht sich die Hände. Das ist ein Trick übrigens, müssen Sie sich merken, wenn man sich die Hände wäscht sich die Hände und der Teufel kann sie nicht packen. Er soll seine Tochter daran hindern, sich die Hände zu waschen, befiehlt der Müller, sonst nehme er ihn mit in die Hölle. Und da hackt der Vater seiner Tochter die Hände ab. Das Mädchen weint über die Stümpfe und die Tränen machen die Stümpfe rein und der Teufel hat das Nachsehen. Der Vater fällt vor seiner Tochter auf die Knie, sie möge ihm verzeihen. Sie tut das, aber sie will nicht mehr zu Hause bleiben. Sie bittet den Vater, ihm die Stümpfe auf den Rücken zu binden und so geht sie in die Welt hinaus. Und sie trifft einen König, der heiratet sie, macht sie zur Königin und lässt ihr silberne Hände bauen. Ein Krieg bricht aus, der König zieht ins Feld, die Königin bringt einen Sohn zur Welt. Ihre Schwiegermutter, ausnahmsweise in diesem Märchen eine gute. Die Schwiegermutter schreibt ihrem Sohn einen Brief, er dürfe sich freuen, er sei Vater eines Knaben geworden. Sie schickt einen Boten, der legt sich unterwegs nieder, um sich auszuruhen, schläft ein, der Teufel kommt, nimmt den Brief, schreibt ihn um, darin steht dann, der Königin liest, kann es gar nicht glauben, die Königin habe einen Bastard geboren, sie habe ihn, den König, betrogen. Der König schreibt einen Brief zurück, er glaubt es nämlich nicht, schreibt, man solle die Königin nach wie vor ehren und behüten und das Kind behüten, bis er wiederkommt, schickt den Boten los, der legt sich wieder unterwegs hin, schläft ein, der Teufel kommt wieder, schreibt den Brief um, da drin steht jetzt die Königin und ihr Bastard soll getötet werden und zum Beweis soll der Königin die Zunge herausgeschnitten werden. So geht's zu im Märchen. Aber das wissen wir ja. Nur wenn es ein Erwachsener Erwachsenen erzählt, merkwürdigerweise, klingen sie so furchtbar. Wenn ein Erwachsener den Kindern das erzählt, klingt das gar nicht so furchtbar, habe ich das Gefühl. Ich weiß nicht, wie es ihnen geht. Ich habe meinen Kindern entsetzliche Märchen erzählt, die haben immer gelacht und haben sich gefreut. Jedenfalls die gute Schwiegermutter kriegt den Brief, warnt die Königin, binde die das Kind auf den Rücken, schickt sie in den Wald, dass sie der König nicht finde. Und sie lässt ein Reh töten, schneidet diesem Reh die Zunge heraus und weist sie dem König, nachdem er vom Krieg zurückgekehrt ist, vor. Der König deckt die ganze List auf und der König macht sich auf der Suche nach seiner Frau und seinem Sohn. Schließlich findet er die beiden, Gott und die Engel greifen ein, sie lassen die Hände nachwachsen, alles ist wieder gut. Soweit das Märchen, das Mädchen ohne Hände. Und es gibt ein zweites Märchen, das am Anfang ganz ähnlich ist. Dieses Märchen heißt Marienkind. Und es steht in der Grimmschen Sammlung an dritter Stelle. Es ist das dritte Märchen der Sammlung. Das heißt, Wilhelm und Jakob Grimm haben dieses Stück zu den wichtigsten in der Sammlung gezählt. Nach ihren Angaben, nach den Angaben der Brüder Grimm, hat ihnen Gretchen Wild die Geschichte erzählt, eine Tochter der befreundeten Apothekerfamilie aus Kassel. Und die Schwester von Dorothea Dortchenwild, das ist die spätere Frau von Wilhelm Grimm. Da waren die ganz jung. Als die Grimms die Märchen gesammelt haben, da waren sie Anfang 20. Ich meine, der Jakob hat sich später noch allem Möglichen zugewandt, der deutschen Grammatik, der deutschen Mythologie, hat das große deutsche Wörterbuch zusammen mit seinem Bruder noch geschrieben. Der Wilhelm ist den Märchen bis ans Ende immer treu geblieben. Wahrscheinlich haben sich die beiden Brüder obendrein von einem Märchen aus dem Pentamerone des Neapolitaners Giambattista Basile inspirieren lassen. Die Geschichte ist für sich schon sehr haarsträubend, ich sage es Ihnen gleich. Parallel zu Das Mädchen ohne Hände gelesen, tut sich eine Welt der Hoffnungslosigkeit, des Ausgeliefertseins auf, ein Vorwurf geistiger und seelischer Apokalypse, nämlich weil sich Gut und Böse kaum voneinander unterscheiden lassen. Wieder geht ein Mann in den Wald, Müller, klagt über seine Armut, genau gleich. Und diesmal erscheint ihm aber nicht der Teufel in Form eines Männchens, sondern die himmlische Madonna. Und auch sie sagt, sie werde ihn reich machen, wenn er ihr dafür gibt, was verborgen in seinem Haus ist. Der Mann verspricht es. Verborgen in seinem Haus ist aber, das weiß er nicht, das Kind im Bauch seiner Frau. Das weiß er nicht. Er hat sich gedacht, da ist nichts. Nach der Geburt des Kindes erscheint die Madonna und nimmt das Kind mit sich. Das heißt, aus dem Blick der Müllers stirbt das Kind. Die Madonna zieht das Kind im Himmel groß und als es herangewachsen ist, gibt sie ihm 13 Schlüssel, die passen in die 13 Türen des Himmels. Sie sagt, sie gehe jetzt auf die Welt, ein bisschen sich umschauen, sie lasse das Kind allein. Hinter 12 Türen dürfe das schauen, hinter die 13. aber nicht. Das ist ein immer wiederkehrendes Mythologem im Märchen. Du darfst alle Räume des Hauses betreten, nur das eine nicht, das wissen wir. Und welcher Raum ist das interessant, der interessante, das wissen wir auch. Madonna sagt es auch. Als sie weg ist, schaut das Mädchen in die 12 Kammern, dort knien die Apostel und beten. Das gibt jetzt nicht so viel her, ne? Und schließlich kann das Kind seine Neugierde nicht bändigen und es öffnet die 13. Tür. Und dort wohnt die Dreifaltigkeit. Und das Kind berührt mit dem Finger die Dreifaltigkeit und der Finger wird zu Gold. Als die Mutter Gottes zurückkehrt, sieht sie den goldenen Finger und weiß, was geschehen ist. Sie fragt das Kind, ob es die 13. Türe geöffnet habe. Und das Kind sagt nein. Ich meine, das wissen wir, das kennen wir jetzt nun wirklich nicht nur aus Märchen, sondern das kennen wir auch. Wer hat das Brot mit der Brombeermarmelade nicht aufgegessen? Alle wissen, wer es war und trotzdem sagt er nein und kann nicht mehr zurück. Das kennen wir. Die Madonna fragt ein zweites Mal und ein drittes Mal und das Kind leugnet wieder. Und da schickt die Mutter Gottes das Kind auf die Erde zurück vom Himmel. Das Mädchen heiratet einen König, bringt ein Kind zur Welt Und in der Nacht nach der Geburt erscheint die Madonna und fragt wieder: Hast du die 13. Tür geöffnet? Die Königin leugnet. Und dann nimmt die Madonna ihr das Kind. Und erste Gerüchte kommen auf, die Königin habe ihr eigenes Kind getötet. Sie wird wieder schwanger, bringt wieder ein Mädchen zur Welt und wieder erscheint in der Nacht die Madonna, ob sie das nun zugibt endlich. Nein. Und auch dieses Kind wird ihr genommen. Empörung kommt im Volk auf. Das heißt, die Königin sei eine Menschenfresserin, der König verteidigt sie noch. Das dritte Kind wird geboren, die Madonna erscheint wieder, sagt die Königin, und wieder sagt die Königin, sie habe die 13. Tür im Himmel nicht geöffnet. Auch das dritte Kind wird ihr genommen. Da verlangt das Volk, die Königin auf dem Scheiterhaufen hinzurichten. Und erst als die Flammen hochschlagen, ruft die Königin in den Himmel hinauf: Ich geb's zu, ich geb's zu, ich habe die 13. Tür geöffnet. Und da wird ihr verziehen und sie wird zu ihren Kindern in den Himmel aufgenommen. Da haben wir ein blödes Gefühl bei diesem Märchen. Es fällt uns schwer zu entscheiden, welche der beiden Geschichten teuflischer ist. Die Empörung trifft die Madonna mehr als den Teufel. Aber Empörung ist bekanntlich billig und sie verstellt den Blick. Wir aber wollen den Kern der beiden Märchen herausschälen, um unserem Thema Kontur zu verschaffen. Und selbstverständlich mit dem Ziel zu ergründen, warum diese merkwürdigen, geheimnisvollen, zugleich geheimnislosen Gebilde, wie die Märchen sind, uns seit, wie die Märchenforschung herausgefunden hat, seit Tausenden von Jahren immer wieder bis heute faszinieren. Ich schlage deshalb vor, Gut und Böse in Das Märchen ohne Hände und in Marienkind vorerst nicht unter moralischen, sondern unter ästhetischen Gesichtspunkten zu betrachten. Was zugegeben widersinnig erscheint, beziehen sich diese beiden Begriffe ja gerade auf moralische Kategorien und sind so ohne weiteres nicht als ästhetische zu denken. Aber aus solcher Widersinnigkeit, meine ich, besteht das Wesen der Märchen und auch das Wesen der Mythen. Meine Damen und Herren, dass Grausamkeit schön sein kann, das wollen wir nicht zugeben. Aber unzählige Märchen, Legenden und Mythen führen uns das vor. Denken wir an den Mythos von dem Marsyas, von dem Satyr Marsyas, der von Apoll gehäutet wird, oder viele Heiligengeschichten zum Beispiel, in denen Martyrien bis zur Verzückung geschildert werden. Denken wir an die Qualen des heiligen Laurentius zum Beispiel, der auf dem Grill geröstet wurde und der, laut Legende, seine Peiniger verspottete, indem er bat, man möge ihn umdrehen, auf der einen Seite sei er gar. Hier wird das Böse, die Grausamkeit, in einen Witz verkehrt. Und das heißt, es wird ästhetisiert, das Böse. Fragen wir nicht nach den Ähnlichkeiten der Handlung in diesen beiden Märchen vorerst, sondern nach einem gemeinsamen Motiv, von dem die jeweilige Handlung ihren Ausgang nimmt. Da ist einmal der Wald, allein vor sich, der im Wald allein vor sich hin jammernde arme Müller, den Gut und Böse nicht scheren, der nur endlich einmal etwas haben möchte und nicht nur darben. Dann, als der erste Plotpoint in der Geschichte, der Punkt, an dem die Handlung in Gang gesetzt wird, der Tausch. Das Männlein und die Madonna bieten an, etwas scheinbar Wertloses gegen Reichtum zu tauschen. Einmal meint der Müller, es handelt sich um einen alten, unfruchtbaren Apfelbaum und wir unterstellen dem Teufel, dass er genau auf diesen Irrtum spekuliert. Im anderen Märchen sieht es aus, als habe der Mann gar keine Ahnung, was für eine Sache es sein könnte, die sich im Haus verborgen befindet. Nur dass er sich denkt, wertvoll könne die Sache auf jeden Fall nicht sein, denn etwas Wertvolles besitzt er ja nicht, sonst würde er nicht so jammern. Beide Müller in beiden Märchen werden also im Unklaren gelassen, wofür sie den Reichtum eintauschen. Und wir, die wir die Geschichte erzählt bekommen, sind davon überzeugt, hätten sie es gewusst, nämlich dass sie ihr eigenes Kind opfern sollen, dann wären sie diesen Handel nicht eingegangen. Und das, meine Damen und Herren, ist nicht fair. Gut, vom Teufel kann man Fairness nicht erwarten. Und der Müller wusste ja nicht, dass in dem Männchen der Gott sei bei uns steckt. Also gab es für ihn gar keinen Grund, ihm zu misstrauen. Die Mutter Gottes aber, und das meine ich doch glauben zu dürfen, führt, so wie sie uns bisher gepriesen wurde, einen Ahnungslosen nicht hinters Licht. Nein, das tut sie nicht. In dem Märchen Marienkind tut sie es aber. Und hier präsentiert sich die Gnadenreiche als Gnadenlose. Aber ich wollte ja nicht moralisch werden. Im weiteren Verlauf zweigen die Handlungen der beiden Märchen auseinander und finden auch nicht mehr zusammen. Das Motiv, das die schließlich sehr verschiedenen Handlungen auslöst, ist also der Tausch, und zwar ein unfairer Tausch in beiden Fällen. Den Prinzipien der bürgerlichen Ökonomie folgend ist aber ein unfairer Tausch gar kein Tausch, sondern ein Betrug. Tausch setzt nämlich Gleichheit voraus, auch Gleichheit des Wissensstandes. Was jemand auf die beschriebene, unfaire Weise erworben hat, hat er eigentlich gestohlen. Und wieder kommt die Moral daher. Und es ist kein Wunder, dass sie daherkommt. Denn wir haben bisher unser Augenmerk nur auf die Handlungen und ihre Motive gelenkt. Gut und Böse, so haben wir unterstellt, entstehen erst im Tun, im Handeln. Erich Kästners »Es gibt nichts Gutes, außer man tut es« fasst diese Einsicht in ein schönes Bonmot. Der Katholik allerdings beichtet, er habe gesündigt in Gedanken, in Worten und in Werken. Die Werke kommen erst am Schluss sogar. Also nicht nur in Werken, nicht erst als er Böses getan hat, hat er gesündigt. Und auf dem Gebiet der Sünde ist die katholische Kirche kompetent, glaube ich doch, oder? Folglich sollten wir die Beichtformel sehr ernst nehmen. Dass die den Taten vorausgesetzten Worte zum Bösen gezählt werden, ist zwar nicht unbedingt korrekt und logisch nicht widerspruchsfrei durchdacht, aber praktisch ist es sinnvoll, weil uns nicht nur die Historie, sondern auch unser alltägliches Leben immer wieder vorführen, wie aus bösen Worten böse Taten folgen, weswegen Verhetzung auch nach dem bürgerlichen Gesetzbuch bestraft wird, unter Umständen sogar empfindlich. Was aber tatsächlich unter der Sünde des Wortes zu verstehen ist, lässt sich so einfach nicht definieren. Weil ich jetzt gerade Schriftsteller bin. Wenn zum Beispiel in einem Roman eine Figur auftritt, die rassistische Reden hält, und wenn diese Figur auch noch die denkbar übelsten Worte verwendet, wird in einem freien Land wohl kein Gericht den Autor dafür verurteilen, seine Figur im Roman. Wenn allerdings derselbe Autor bei einer politischen Veranstaltung wortwörtlich die gleiche Rede hält wie seine Romanfigur, bekommt er wahrscheinlich Schwierigkeiten. Und was wird daraus, wenn sich der Autor in der Öffentlichkeit zwar zurückhält, aber seinen Lesern doch klar ist, dass er die Meinungen seiner bösen, rassistischen Figur teilt? Was ist dann? Also wenn er Verhetzung mit Hilfe eines Romans betreibt? Schwierig. Wie soll das festgestellt werden? Oder umgekehrt, kann sich einer, der wegen Verhetzung vor Gericht steht, weil er vor einer überschaubaren Gruppe von Menschen, also so viel wie hier zum Beispiel, womöglich noch in plumpen Phrasen seine Bösartigkeiten absondert, nicht mit Recht beschweren, wenn ein Schriftsteller, der seine Figuren zu einem womöglich tausendmal größeren Publikum viel Schlimmeres in viel verführerischen Worten reden lässt, das aber unbestraft? Oder was, wenn jemand eine Gefahr darin sieht, dass ein Roman, unabhängig davon, welche Meinungen der Autor vertritt, auf die Leser verhetzend wirkt, weil die darin auftretende böse Figur besonders gut gezeichnet wurde? Wird dann eine Anzeige wegen Verhetzung vielleicht doch eine Chance haben? Wenn aber ja, sollte man Autoren dann raten, böse Figuren nicht ganz so überzeugend, also von einem literarischen Standpunkt aus betrachtet, weniger gut zu zeichnen? Also dass Shakespeare wegen seines Richard III. Oder wegen seines Iago oder seines Edmund oder seines Macbeth heute vielleicht verurteilt würde? Oder was ist mit der Satire? Jonathan Swift hat einen kleinen Text geschrieben, der vielleicht das härteste Beispiel einer Satire ist, das jemals geschrieben worden ist. Dieser Text heißt ganz simpel: Bescheidener Vorschlag im Sinne von Nationalökonomen, wie Kinder armer Leute zum Wohle des Staates am besten benutzt werden können. Und es ist ein leidenschaftlicher Appell, die Unbarmherzigkeit einer Gesellschaft nicht zu dulden, gekleidet allerdings in die Form einer unbarmherzigen, bürokratisch-sachlichen Analyse, die zum Schluss kommt, der Bettelei könne am besten begegnet werden, indem man die Kinder armer Leute den Reichen zum Verzehr anbietet. An keiner Stelle des Textes wird darauf hingewiesen, dass es der Autor nicht ernst meint, dass es sich also um eine Satire handelt. Was, wenn jemand, der diese Art von Spaß nicht versteht, und solche Menschen gibt es, daraus eine grausige praktische Konsequenz zieht? Oder jemanden zum Selbstmord anzustiften, ist zwar nicht strafbar, moralisch aber doch bedenklich, glaube ich. Ist Goethe wegen des Verfassens seines Werthers verfemt worden? Immerhin hat das Buch eine Selbstmordserie ausgelöst. Im Unterschied zur bösen Tat ist das böse Wort nicht so leicht zu identifizieren. Allerdings, wie heißt es, ich habe gesündigt in Gedanken, Worten und Werken, in Gedanken, Worten und Werken. Allerdings bereits die Gedanken als Sünde zu bezeichnen, das muss einen aufgeklärten, sein Leben mündig selbstbestimmenden Menschen doch ärgerlich verwundern, finde ich. Wir alle wissen, aus bösen Gedanken folgen bei halbwegs gesitteter Erziehung nur selten böse Worte und noch seltener böse Taten. Und wir wissen weiters, dass unsere Vernunft unsere Gedanken selten lenkt. Denken gleicht einem Strom und der fließt in jedem Augenblick durch uns hindurch. Die wenigsten Gedanken sind sprachlich ausformuliert. Wir können nicht einmal genau sagen, wie wir denken. Die einen meinen, wir denken in Bildern, die anderen behaupten, Sprache und Denken seien aneinander gekoppelt. In seinem 17. Aphorismus in Jenseits von Gut und Böse schreibt Nietzsche: Ein Gedanke kommt, wenn er will und nicht, wenn ich will. Sodass es eine Fälschung des Tatbestandes ist, zu sagen, das Subjekt Ich ist die Bedingung des Prädikates Denke. Es denkt. Aber dass dieses Es gerade jenes alte, berühmte Ich sei, ist milde geredet nur eine Annahme, eine Behauptung, vor allem keine unmittelbare Gewissheit. Soweit Nietzsche. Ein mit mir befreundeter Psychiater hat mir von einem Patienten erzählt, den er vor vielen Jahren behandelt hatte. Und der Mann litt unter dem Tourette-Syndrom. Und er litt wirklich darunter. So sehr litt er, dass er sich kaum mehr traute, das Haus zu verlassen. Der Mann war rechtschaffen, freundlich, entgegenkommend, sogar schüchtern. Er war gebildet und hatte eine gute Erziehung genossen und lange hatte er ein ganz normales Leben geführt. Und dann war es auf einmal da, es. Wenn er unter Menschen war, besonders wenn er den Eindruck hatte, er werde beobachtet, konnte es vorkommen, dass eine Schimpftirade aus ihm herausbrach, so heftig, dass alle, die um ihn herum waren, vor Entsetzen erstarrten, vor allem, weil er die schmutzigsten, versautesten, niederträchtigsten Worte gebrauchte. Als ihn mein Freund, also der Psychiater, fragte, ob er sich bei seinen Anfällen all dieser Worte überhaupt bewusst gewesen sei, antwortete ihm der Mann: Natürlich sei er sich dieser Worte bewusst. Und er stellte seinem Arzt, meinem Freund, dem Psychiater, gleich die Gegenfrage, ob denn er denn mit absoluter Gewissheit behaupten könne, dass solche Worte in seinen Gedanken noch nie aufgetaucht seien. Und da musste ihm der Psychiater zugeben, dass auch er nicht frei von solchen Gedanken und auch solchen Ausdrücken sei. Und der Patient belehrte den Arzt. Der Unterschied zwischen ihnen liege nur darin, dass er, der Arzt, es zu verhindern wisse, dass sich diese Gedanken zu Worten formen, die dann auch ausgesprochen werden, und dass er, der Patient, das eben nicht könne. Ihre Gedanken aber, ihre nicht ausgesprochenen Worte, würden sich nicht oder nur wenig voneinander unterscheiden. Die Krankheit bestehe darin, dass die Worte über die Lippen kommen. Also wenn der Mensch schon wegen seiner bösen Gedanken verurteilt würde, dann wäre, anders als Martin Luther es glaubte, der Himmel leer und die Hölle voll. Vielleicht hat Augustinus, als er die menschenfeindliche Gedankenlehre seiner späten Jahre formulierte, in der er uns darüber unterrichtet, dass die allermeisten von uns verdammt sind, daran gedacht, dass eben die allermeisten im Laufe ihres Lebens verdammungswürdige Gedanken haben, gehabt haben und weiter haben werden, sodass die Seele der allermeisten nie und nimmer rein sein wird und es folglich von Anfang an einer besonderen Gnade bedurfte, wenn einem ein Leben lang kein einziger böser Gedanke kommt. Hamlet in der Übersetzung von August Wilhelm von Schlegel spricht es aus, wenn er Ophelia zurechtweist, ich zitiere, »Ich bin selbst leidlich tugendhaft. Dennoch könnte ich mich solcher Dinge anklagen, dass es besser wäre, meine Mutter hätte mich nicht geboren. Ich bin sehr stolz, rachsüchtig, ehrgeizig. Mir stehen mehr Vergehungen zu Dienst, als ich Gedanken habe, sie zu hegen, Einbildungskraft ihnen Gestalt zu geben oder Zeit, sie auszuführen. Wozu sollen solche Gesellen wie ich zwischen Himmel und Erde herumkriechen? Wir sind ausgemachte Schurken, alle. Trau keinem von uns, geh deines Wegs zum Kloster, sagt Hamlet zu Ophelia. Aber was sind die Dinge, derer Hamlet sich anklagen könnte, anderes als Gedanken? Die Gedanken bieten ihm sogar mehr Vergehen, als sie selbst fassen können. Wir brauchen keine Bestätigung von einem Psychologen, um zu wissen, dass wir uns manchmal erst beruhigen können und zu klaren, das heißt zivilisierten Gedanken fähig sind, wenn wir uns zuvor in Gedanken abreagiert haben. Und nicht selten sind diese Abreaktionen von einer Grausamkeit, die uns, würden sie laut ausgesprochen in die Psychiatrie, in Handlungen umgesetzt, lebenslang ins Gefängnis bringen würden. Das wissen wir. Die Gedanken sind frei. Das ist mehr als ein politischer Slogan. Die Gedanken sind gemäß ihrer Natur frei. Sie sind der einzige von der Natur uns zugestandene Ort der Freiheit. Alle anderen Orte müssen wir uns erst erobern. Wer die Idee der Sünde auf unsere Gedanken ausdehnen möchte, der will Zugriff auf diesen Ort. Er ist ein Okkupant. Und zwar der gefährlichste Okkupant, der sich denken lässt. Mannes Sperber, der große österreichische Essayist, schreibt in seinem berühmten Essay über den Tyrannen, selbst wenn seine Untertanen vor ihm im Staub liegen und sein Lob singen und seine Worte und seine Taten bejubeln, nie wird er sich sicher sein können, ob sie ebenso denken, immer wird ihn die bange Frage quälen, was geht in ihren Köpfen vor? Und manchmal lässt er die Köpfe aufschlagen, um nachzusehen. Aber dort findet er nichts. Wenn der Marquis von Posa in Schillers Don Carlos sein berühmtes »Geben Sie Gedankenfreiheit« ausstößt, folgt im Text, und zwar getrennt nur durch einen Bindestrich, noch in derselben Zeile, die Regieanweisung, »sich ihm zu Füßen werfend«. Was soll man davon halten? wirft sich einer dem Tyrannen zu Füßen und bittet, darf ich denken, was ich will? Hat man je einen jämmerlicheren Lakaien gesehen? Schillers Leidenschaft für die Freiheit war mir immer suspekt. Ich hatte immer den Verdacht, Schiller meint mit Freiheit des Denkens eben nicht die Freiheit, dass jeder denken darf, was er will, auch einen hanebüchenden Blödsinn zum Beispiel, sondern nur das, was vernünftig ist, also denken wie Friedrich Schiller. Gegen Schillers Freiheitsdrama ist unser bürgerliches Gesetzbuch ein Bollwerk an Liberalität. Darin wird die Freiheit der Gedanken nicht einmal erwähnt. Sie wird als selbstverständlich vorausgesetzt. Aber meine Damen und Herren, kehren wir zu den beiden Märchen zurück. Wir müssen uns also von der Handlung der Märchen lösen, aber auch von dem Motiv, das die jeweilige Handlung in Gang setzt. Wollen wir die Moral aus unseren Überlegungen heraushalten und Gut und Böse als allein ästhetische Kategorien sehen? Nur, was bleibt da noch übrig, worüber sich die eine Geschichte mit der anderen vergleichen lässt? Je ein Bild, eine Chiffre. In das Mädchen ohne Hände sind es die silbernen Handprothesen, in Marienkind ist es der goldene Finger, der das Mädchen verrät, nachdem sie die verbotene 13. Tür geöffnet hat. Dabei stellen wir etwas Verblüffendes fest. Weder die silbernen Hände noch der goldene Finger sind für die Handlung auch nur irgendwie nötig. Beides sind Bilder, die wie in einem Traum vor uns stehen. Man möchte sagen, nackt, in einem Zustand vor den Worten, ja, in einem Zustand vor den Gedanken, bevor die Koordinaten von Gut und Böse ausgespannt wurden, in einem Zustand vor der Moral stehen diese Bilder. In vielen Märchen, aber auch in Mythen begegnen wir solchen Bildern, die sich zwar mehr oder weniger in die Handlung einfügen, die aber weder für die Handlung noch für die Charakterisierung einer Person notwendig sind. Jeder kennt das Märchen von den Bremer Stadtmusikanten. Ich nehme an, Sie alle, wie Sie da sind, kennen das Märchen. Wenn ich Sie jetzt frage, welches Bild fällt Ihnen spontan zu dem Märchen der Bremer Stadtmusikanten ein? Ich glaube, Sie werden antworten, die Tiere, die übereinander gestapelt sind. Ja. Vielleicht ist es schon lange her, seit Ihnen das Märchen erzählt wurde oder Sie das Märchen gelesen haben. Wissen Sie noch, um was für Tiere es sich handelt? Ja. Und wissen Sie noch, warum die Tiere übereinander stehen? Ich habe in der Vorbereitung zu diesem Vortrag in meinem Bekanntenkreis herumtelefoniert. Alle haben bei dem Stichwort Bremer Stadtmusikanten, alle, die übereinander gestapelten Tiere assoziiert, jeder. Keiner wusste so hundertprozentig genau zu sagen, um welchen Tiere es sich handelt. Und keiner, warum der Hund auf dem Esel, die Katze auf dem Hund und der Hahn auf der Katze steigt. Also etwas, was der Natur dieser Tiere so von unglaublich widerspricht. Das wusste keiner ganz genau. Sie tun es übrigens, um die Räuber zu erschrecken, die nachts im Haus, im Wald, in einem Haus sitzen. Also ich glaube ganz ehrlich, es hätte viele andere Möglichkeiten gegeben, die Räuber zu erschrecken. Sich übereinander zu stellen als Tiere ist sicher eine der ausgefallensten Möglichkeiten. Ich vermute, dieses Bild, und das ist ja wirklich ein sehr einprägsames Bild, ohne dass wir überhaupt wissen, was es bedeutet, ein Bild, dass Tiere übereinander stehen. Dieses Bild hatte ursprünglich mit dieser Geschichte gar nichts zu tun. Oder denken wir an den Kyklopen Polyphem in der Odyssee des Homer. Er ist eine märchenhafte Figur. Er tritt in einer Geschichte auf, die Odysseus bei den Phäaken, also am Hof der Phäaken, erzählt. Polyphem hat nur ein Auge in der Stirn. Das kennzeichnet ihn. Aber dass er nur ein Auge hat, spielt in der Handlung nicht die geringste Rolle. Odysseus hätte ihm gewiss auch zwei Augen ausgestochen. Wieder vermute ich, das Bild des einäugigen Riesen war da, längst bevor darum herum eine Handlung, also eine Geschichte gewoben wurde. Auch in dem Märchen Einäuglein, Zweiäuglein, Dreiäuglein, der Brüder Grimm, das kennen Sie wahrscheinlich, hat die Anzahl der Augen auf die Handlung keinen Einfluss. Die drei Schwestern könnten ebenso vier oder fünf Augen haben oder je nur zwei wie wir. In unseren beiden Märchen, das Mädchen ohne Hände und Marienkind, haben wir es mit aus der Art und ihrer Funktion geratenen Gliedmaßen zu tun. Einmal mit silbernen Händen, einmal mit einem goldenen Finger. Trotz der edlen Materialien, Gold und Silber, haben die Bilder etwas Bedrohliches an sich, finde ich. Hände und Finger sind zwar veredelt, Silber und Gold sind mehr wert als Sehnen, Fleisch und Knochen, jedenfalls in der Zeit, als dieses Märchen erzählt wurde, ganz sicher. Aber als Hände und als Finger sind sie nicht mehr zu gebrauchen. In dem Bild von den silbernen Händen und dem Bild von dem goldenen Finger wird ein Eingriff in unsere Souveränität dokumentiert. Ein Eingriff allerdings, der von einer transzendenten Welt aus vorgenommen wurde. Ob diese transzendente Welt der Himmel oder die Hölle ist, davon erzählt das Bild für sich nicht. Auch ob es gut oder schlecht ist, dass von außen jemand auf jemanden von uns zugegriffen wurde, sagt uns das Bild nicht. Auch nicht, ob es vielleicht gar eine Bevorzugung ist, wenn ein Glied zwar unbrauchbar gemacht, aber veredelt worden ist. Das Bild sagt uns gar nichts. Es zeigt. Es ist einfach. Und alles darüber hinaus, über dieses Bild, ist Kommentar. Ist auch unsere, allein unser Kommentar. Wir sehen, die Veredelung von Gliedmaßen hat stattgefunden auf Kosten ihrer Brauchbarkeit. Und wir sehen auch, es gelingt uns nicht oder nur mit größter Mühe, dieses Bild nicht zu kommentieren. Schon seine bloße Beschreibung läuft Gefahr, von Wort zu Wort in einen Kommentar hinüberzugleiten. Worte bewerten. Und das muss mit Moral noch längst nichts zu tun haben. Worte schaffen ein Netz. Ein Wort verweist auf viele andere. Und was in dieses Netz eingespannt ist, nimmt an der Bedeutung teil und wird zu einem Teil dessen, was wir Sinn nennen. Das Bild an sich, diese Hände aus Silber, der Finger aus Gold, hat für sich keinen Sinn. Sinn bekommt das Bild erst durch unsere Deutung. Geschichten sind aus Worten gebaut. In der Geschichte vom Mädchen ohne Hände wurde der Eingriff in unsere Welt von der Hölle aus vorgenommen, in Marienbild vom Himmel. Die Silberhände und der Goldfinger sind Spuren, die ein Wesen aus einer anderen Welt hinterlassen hat. Einmal kam es aus der Hölle, einmal aus dem Himmel. Geschichten dazu haben sie nicht geliefert, die haben wir uns selbst ausgedacht, mit Hilfe unseres Verstandes. Ich bin tatsächlich der Auffassung, dass diese Bilder da waren vor den Geschichten und dass diese Bilder, die in fast allen Märchen kann man untersuchen, der Kernbilder, dass diese Bilder in ihrer Rätselhaftigkeit uns herausfordern, sie zu deuten, und die Deutung ist unter Umständen die Geschichte heraus. Warum stehen Tiere übereinander? Naja, sie wollen durchs Fenster schauen. Es war nicht unbedingt die erste Möglichkeit, um durchs Fenster zu schauen, aber es ist wenigstens eine. Es ist wenigstens eine Deutung. Schon, dass wir die Silberhände dem Satan, dem Goldfinger, aber der Madonna zuordnen, ist eine Interpretation. Hände und Finger ließen sich spielend leicht gegeneinander austauschen. Die Bilder, die Chiffren stehen nackt und rein vor uns und sie sind unerträglich. Das Unerträgliche besteht darin, dass sie schweigen. Sie sind Rohware, die noch keine Bedeutung haben. Mag sich der denken, der sich eine Welt ohne Bedeutung nicht vorstellen kann. Wir bringen die Bilder zum Sprechen, indem wir eine Geschichte um sie herum spinnen, und oft drängen wir sie dadurch ins Nebenbei, diese Bilder. Silberhände und Goldfinger als pure Chiffren unterscheiden sich voneinander nur wenig. Eingebaut in ihre Geschichte werden sie einmal zum Bestandteil des Plots des Teufels, einmal zum Bestandteil des Plots der Madonna. Nachdem Jakob und Wilhelm Grimm die erste Fassung der Kinder- und Hausmärchen herausgegeben haben, meinte Clemens Brentano, der ehemalige Freund der Brüder, darüber urteilen zu müssen. Und in seinem Urteil kommt alle Verachtung zum Ausdruck, die der Clemens Brentano in Wahrheit für diese Gattung, nämlich für das Märchen, empfand. Ich lese die paar Zeilen vor, die er über seine Freunde und ihr Buch als erstes geschrieben hat. Und ich gebe sie zu erinnern daran, wer hat denn gewonnen im Wettstreit der Märchen? Der Clemens Brentano mit seinen Märchen oder die Grimms? Na bitte. Also Clemens Brentano schreibt, ich finde die Erzählung äußerst liederlich und versudelt und in manchem danach dadurch sehr langweilig. Will man ein Kinderkleid zeigen, so kann man es mit aller Treue, an dem alle Knöpfe heruntergerissen, das mit Dreck beschmiert ist und wo das Hemd den Hosen heraushängt, derlei Treue wie hier in den Kindermärchen macht sich sehr lumpig, so schreibt er. Abgesehen davon, dass ich den Brentano nicht leiden kann und für einen weniger als nur mittelmäßigen Dichter halte, der, wenn er dem Wilhelm Grimm auf den Schultern säße, ihm nicht einmal bis zum Kinn reichte, abgesehen davon, kann man nur den Kopf schütteln, weil jemand, der sich in der Sammlung des Knaben Wunderhorn, die er zusammen mit Achim von Arnim herausgegeben hat, so intensiv mit den Volksliedern und auch mit den Märchen auseinandergesetzt hat, wie so einer nicht den geringsten Tau davon hat, was das Märchen dieser Gattung, was das Wesen dieser Gattung Märchen ausmacht. Es verwundert deshalb auch nicht, dass Brentano einer der ersten war, der ein Thema aufbrachte, das dann später, vor allen Dingen in den 70er Jahren des vergangenen Jahrhunderts, immer wieder eine Standarte in den Diskussionen aufgestellt hatte, nämlich die Gewalt in den Märchen. Und auch heute noch, wenn wir eine Diskussion führen unter Erwachsenen, über Märchen kommt irgendwann einmal auf die Frage, sind sie denn nicht wahnsinnig grausam? Ich habe mich mein Leben lang mit Märchen beschäftigt. Und immer wieder habe ich die Märchen gegen den Vorwurf verteidigen müssen, sie seien grausam. Sie seien oft amoralisch, sie erschrecken die Kinder, sie pflanzen ihnen Albträume in den Kopf, sie lassen sie schlecht schlafen, verderben sie. Und irgendwann habe ich festgestellt, dass meine Verteidigung nichts anderes ist als die Spiegelverkehrung der Vorwürfe. Dass es in manchen Märchen nahe zu kataklystischen Gewaltszenen gibt, das lässt sich nun nicht leugnen. Und diese schön zu reden, hieße sich argumentativ auf die Angreifer einzustellen und ihre Vorwürfe eigentlich anzuerkennen. Märchen aber kann man nicht verteidigen. Reine, von allem anderen abgelöste Schönheit benötigt keinen Anwalt. Und kein Anwalt könnte sie verteidigen. Am Phänomen der Gewalt im Märchen lässt sich veranschaulichen, was ich anfangs meinte, als ich vorschlug, Gut und Böse als ästhetische und nicht als moralische Kategorien zu fassen. Wir alle kennen das Märchen vom Rumpelstilzchen. Die meisten von Ihnen werden sich an den Schluss erinnern. Übrigens, Ich bin ja der glückliche Besitzer aller, ich habe mir sämtliche Ausgaben der Brüder Grimm-Märchen habe ich mir zugelegt, alle. Weil der Wilhelm hat ja immer wieder umgeschrieben, umgestellt. Und ich habe auch die ersten Mitschriften, die sie gemacht haben oder die sie zugeschickt gekriegt haben von ihren Freunden. Und in der Urfassung, also Urfassung wieder unter Anführungszeichen bitte, also die sie gekriegt haben, ist beim Rumpelstilzchen heißt es am Schluss, da sagt dann die Königin, du bist Rumpelstilzchen und Rumpenstünzchen heißt er damals noch. Und er sagt, das hat dir der Teufel gesagt und springt zum Fenster raus und ist weg. Wir kennen das in einer anderen Fassung und diese Fassung hat der Wilhelm Grimm erfunden. Als der böse Zwerg, der übrigens auch das Kind der Königin, also der Königin Müllers Tochter, die ist auch wieder der Müller, kommt wieder aus dieser Müllers Tochter, immer die Müller, die sind die Schlechten. Und der Zwerg, der Böse, kommt und will das Kind der Müllers Tochter mit sich nehmen, wieder eine ähnliche Mythologie, eine ähnliche Geschichte. Als er sein Spiel verliert, das Rumpelstilzchen, und vor Zorn, und das ist jetzt Wilhelm Grimm, eine Ikone des Jähzorns, also vor Zorn, mit dem einen Fuß so fest in den Boden stampft, dass er bis zum Knie einsinkt, dann nimmt er sein anderes Bein und reißt sich selber in der Mitte auseinander. Ich sehe nur schmunzeln. Also ist das nicht brutal? Also, ich habe diese Geschichte oft meinen Kindern vorgelesen und auch nacherzählt und ich habe sie auch vor Erwachsenen erzählt und immer wie auch jetzt war am Ende ein erleichtertes, heiteres Lachen gewesen und eine durchaus moralische Befriedigung, weil es dem ordentlich gegeben worden ist, der den Frauen die Kinder wegnehmen will. Rumpelstilzchen ist ein Musterbeispiel für die Ästhetisierung von Gut und Böse. Moralisch gesehen berichtet das Märchen nur Schlechtes. Nur. Ein Müller prahlt, seine Tochter könne Stroh zu Gold spinnen. Der König hört es und will den Beweis, sprich er will das Gold. Anstatt dass die Tochter den Unsinn aufklärt, lässt sie sich darauf ein, weil ihr der König verspricht, sie zu heiraten, wenn ihr das Unmögliche gelingt. In der Nacht kommt ein Männlein und schlägt ihr einen Tausch vor, also wieder das Motiv des Tausches. Das Männlein spinnt das Stroh zu Gold, wenn sie ihm dafür ihr erstgeborenes Kind gibt. Und sie ist einverstanden. Also im Gegensatz zu dem Müller bei den ersten beiden Märchen weiß sie genau, worum es geht. Sie ist einverstanden. Der Handel verstößt zweifellos gegen die guten Sitten, aber betrügerisch, wie der Handel in unseren beiden Märchen, das Mädchen ohne Hände und Marienkind, ist der Handel nicht. Betrügerisch ist er nicht. Die Betrügerin ist hier eher die Müllers Tochter Königin. Sie hält sich nicht an die Regeln des Tausches, sie entdeckt den Namen des Zwerges und der geht leer aus. Also lauter miese Sachen. Und am Ende dann noch ein Blutbad wie in einem Splatter-Movie und zwar einem von der schlimmsten Sorte. Dass sich selber in der Mitte auseinanderreißen möchten wir alle nicht im Fernsehen sehen. Das möchten wir nicht sehen. Erzählt als Märchen geht's. Und das für Kinder. Haben also Brentano und die Kinderpsychologen seit den 70er Jahren, 60er Jahren des letzten Jahrhunderts, die Pädagogen und Soziologen, die Helikoptereltern und die Überkorrekten, die Lehrplanersteller und die sanften Theologen, haben die recht? Sollen die Märchen entbrutalisiert oder überhaupt aus den Kindernzimmern verbannt werden? Dass kritisch in der Geschichte darauf hingewiesen werden soll, auch das böse Männchen ist betrogen worden. Dass sich das böse Männchen am Ende, statt sich selbst in Fetzen zu reißen, mit einem bedauerlichen Schulterzucken verabschiedet, kann man machen. Aber man soll dann nicht mehr von Märchen sprechen. Die Welt des Märchens, übertragen auf die Wirklichkeit, zeigt in der Tat oftmals ein Schlachtfeld, von dem man die Augen abwenden möchte, dessen Anblick wir auf jeden Fall unseren Kindern ersparen sollten. Aber Märchen und Wirklichkeit sind eben nicht in eins zu setzen. Im Märchen begegnet uns die Wirklichkeit in einem noch, ich möchte sagen, larvenhaften Zustand. Der Träumer mag die Relevanz anders gewichten und sagen, die Wirklichkeit sei die Maske eines Märchens. Die Surrealisten haben nach dieser Wertung ihre Ästhetik ausgerichtet, das Primat des Traums. Was wir Wirklichkeit nennen, ist für den einzelnen Menschen wie für die Menschheit ohne moralische Richtlinien nicht zu überstehen, das wissen wir alle. Und die Moral teilt nun einmal Handlungen in Gut und Böse ein. Die Entdeckung der Moral diente dem Überleben des Einzelnen, und dem Überleben der Gattung. Das wird niemand ernsthaft bezweifeln. Im Märchen aber gelten andere Lebens- und Überlebensgesetze. Das Märchen wird vom Zauber gesteuert und nicht von der Vernunft. Und auch nur bedingt von den Gefühlen. Nur bedingt. Darum geschehen im Märchen Dinge, die nicht begründet sind, die sich nicht in die zwingende Kette der Kausalität eingliedern lassen. In einem der kürzesten Geschichten der Grimmschen Sammlung, betitelt mit Der Herr Korbes, eines der merkwürdigsten Märchen, das mich bis zum heutigen Tag beunruhigt. Es ist auch das erste Märchen, das mir erzählt worden ist. Vielleicht deswegen, weil es das kürzeste ist. Meine Großmutter immer, du musst ins Bett schlafen, gut, ein Märchen, ein kurzes. Aber ich war auch ganz süchtig nach diesem Märchen, vor allen Dingen, wie sie es erzählt hat, so mit halb geschlossenen Augen, in so einem Singsang immer leiser werden. Ich musste immer näher an sie ran. Und am Schluss war ich so richtig bei ihr gelegen, damit ich es überhaupt verstanden habe. Und dann bin ich dann schön hinübergeschlafen. So. Und wenn ich habe auch immer das Gefühl gehabt, sie weiß gar nicht, was sie erzählt. Also in diesem Märchen, der Herr Korbes, tun sich die Dinge. Stecknadel, Nähnadel, ein Mühlstein, tun sich die Dinge mit den Tieren zusammen. Einer Ente, einer Katze. Um gezielt und strategisch ausgeklügelt einen Menschen erst zu quälen und endlich zu töten. Und sie tun es fröhlich singend. Wir fahren alles hinaus zu dessen Korbes seinem Haus. Und wir wissen nicht, warum sie es tun. Es ist böse, was sie tun. Und dennoch ist, was sie tun, mit moralischen Kategorien weder zu erklären noch zu verurteilen. Sie tun es einfach. In der letzten Fassung der Kinder- und Hausmärchen hielt Wilhelm Grimm diese Ungeheuerlichkeit nicht mehr aus. Und er fügte dem Märchen am Schluss einen Satz hinzu. Der Herr Korbes muss ein böser Mann gewesen sein. Und damit war endlich die Kausalität und die Moral wiederhergestellt. Wenn der böse war, na gut, ob man gleich einen bösen Mann umbringt, ist eine andere Frage, aber man weiß wenigstens warum. Es gibt einen Grund. Vorher haben sich die Tiere mit den Dingen zusammengetan und ihn gequält und getötet, ohne dass wir gewusst haben, warum. Und das ist das Beunruhigende. Die viel zitierte Moral aus der Geschichte, die man beim Märchen immer anwendet, wenn sie dann am Ende eines Märchens überhaupt auftaucht, ist immer angeklebt. Nämlich, weil man sich nicht damit abfinden konnte, dass uns Märchen keine Botschaft senden. Dass sie vielleicht einfach nur schön sind und darüber hinaus keine Bedeutung haben. Dass sie sich zwar als Geheimnisse, als Gleichnisse verwenden lassen, aber nur, wenn man ihnen eigentlich Gewalt antut. Als Gleichnisse, mit deren Hilfe vor allem Kinder etwas eingebläut werden soll. In den meisten Fällen haben sich die Brüder Grimm diesen Moralaufkleber verboten. Im Herrn Korbes machten sie eine Ausnahme. Die Geschichte vom Marienkind ist ihnen wohl bereits als moralische Geschichte zugetragen worden, weshalb ich vermute, wir haben es bei diesem Märchen nicht eigentlich mit einem solchen, also mit einem Märchen zu tun, sondern mit dem Endprodukt einer Umwandlung in ein Gleichnis im Interesse einer vermeintlich christlichen Ethik. Wenn du bereust, wird dir vergeben. Auch auf dem Scheiterhaufen noch. Nachdem er die drei Kinder genommen hat. Es ist höchst interessant, dem Kern dieses Märchens nachzuforschen und die verschiedenen Varianten zu konstruieren. Es gibt ganz viele. Die Literaturwissenschaftler und Volkskundler und Erzählforscher Johannes Bolte und Georg Polifka haben in ihrem monumentalen, fünf dicke, eng beschriebene Bände umfassenden Kommentarwerk zu den Märchen der Brüder Grimm jeder einzelnen Geschichte nachgeforscht und ihr Rhizom ausgegraben. Ich muss jetzt ein bisschen erzählen. Ich bin jahrelang in Wien in der Wollzeile. Unten gibt es immer noch ein Antiquariat. Dort steht immer übrigens heute noch, seit 40 Jahren, am obersten Regal, Bolte Polifka, vier Bände zusammengefasst, einer fehlt, der Kommentar zu den Märchen der Brüder Grimm, pro Band 80 Euro. Ich bin immer darum herumgegangen, soll ich das, ah was, inzwischen steht es ja im Internet vielleicht, das soll ich nicht. Und dann irgendwann war ich in Wien am Flohmarkt und ich sehe in einem Stand, da liegt oben, aber nicht in einem Bücherstand, sondern in einem Stand liegt oben Bolte Polifka, vier Werke, vier Bände zusammen, allerdings im Paperback, aber immerhin gedrängt, Paperback, alles zusammen, vier Bände und ich habe gedacht, ich träume und frage den Mann, ich habe natürlich absichtlich ein bisschen desinteressiert getan, was ist denn das da wert? Oder was verlangt sie dafür? Und er schaut mich an und sagt, für alles zusammen 15 Euro? Und ich habe gesagt, naja, dann nehme ich es halt. Ne? Solche Glücksfälle, das muss ich Ihnen erzählen, solche Glücksfälle passieren einem Bücherliebhaber manchmal, leider Gottes, viel zu selten. Jedenfalls, das wollte ich erzählen, in diesem Monumentalwerk gehen sie jedem einzelnen Märchen der Brüder Grimm genau nach, erzählen, woher sie es haben, was für Andeutungen noch da sind. Und gleich zu Beginn ihres Kommentars weisen sie auf eine zeitgleich mit dem Marienkind in Deutschland erzählte Version, in der statt der Mutter Gottes eine schwarz gekleidete Jungfrau auftritt in diesem Märchen und das Mädchen nicht in den Himmel, sondern in ein schwarzes Schloss führt. hinter der verbotenen 13. Tür sitzen anstatt der heiligen Dreifaltigkeit vier schwarze Jungfrauen in Bücherlesen vertieft, heißt es. Und als Strafe muss das Mädchen etwas verlieren und es entscheidet sich dafür, die Sprache zu verlieren. Von nun an kann es nicht mehr sprechen. Sie heiratet einen König, bringt ein Kind zur Welt. Böse Stiefmutter ertränkt das Kind, bespritzt die Wiege mit Blut. Auch hier wird die Königin verdächtigt, ihr eigenes Kind aufgefressen zu haben. Schließlich kommt die Sache auf und die Schwiegermutter, hier ist sie bös, wird zusammen mit giftigen Schlangen in ein Fass gesperrt. Ein Märchen, oder ist das so? Im flämisch-französischen Variante gibt es davon, dass eine grüne Jungfrau bei Giambattista Basile nimmt die Rolle der Madonna eine grüne Eidechse ein. Die Handlung ist ähnlich. In einem tschechischen Märchen sitzt hinter der 13. Tür ein nickendes Gerippe und das Mädchen verliert vor lauter Schreck die Sprache. Und so geht das weiter. Gehen Sie, sind viele Dutzende von Parallelmärchen, wo ähnliche Sachen aufgezählt werden. Wilhelm Grimm hatte von allem Anfang an ihre Sammlung als für Kinder geeignet erachtet und sie deshalb auch Kinder- und Hausmärchen genannt. Er wusste, die Bilder, die in Märchen wie aus einem Nebel aufsteigen, haben mit unserer wachen Wirklichkeit nichts gemeinsam und die grausamsten Dinge, die sich aus diesen Bildern heraus erzählen lassen, verweisen nicht auf die wache Wirklichkeit, sondern auf Traumbilder, die der Schläfer nicht deutet, und an denen er nichts moralisch Verwerfliches findet, eben weil sie noch nicht gedeutet wurden. Und erst wenn wir aufwachen nach einem Traum und den Traum in unsere wache Gegenwart heben, erschrecken wir manchmal, besonders erschrecken wir, wenn wir den Traum erzählen. Unserem Partner beim Frühstück zum Beispiel. Walter Benjamin hat gesagt, man soll einen Traum auf jeden Fall immer vor dem Frühstück erzählen, nie nach dem Frühstück. Die Traumwelt und die Märchenwelt sind Zauberwelten und in einer Zauberwelt ist es nicht so schlimm, wenn einer seinem eigenen Bruder den Kopf abschneidet, wie in dem Märchen die zwei Brüder, denn schon läuft der Hase los und besorgt ein Kraut, das bewirkt, dass der Kopf wieder anwächst. Die abgehackte Ferse der Schwester von Aschenputtel ist Teil eines missglückten Glückszaubers. Von Blut wird nicht erzählt, wird zwar erzählt, aber vom Schmerz nicht. Und wenn sich die Schwester in die sieben Raben einen Finger abhackt und ihn als Schlüssel zum Glasberg gebraucht, in dem ihre verzauberten Brüder leben, dann gibt es weder Schmerz noch fließt Blut. Alles ist mit einem Satz gesagt und der lautet: Das gute Schwesterchen nahm ein Messer, schnitt sich ein kleines Fingerchen ab, steckte es in das Tor und schloss glücklich auf. Woher aber kommen diese stummen Bilder? Wie haben sich diese Chiffren gebildet? Und wie haben sie es geschafft, sich über so lange Zeit in den Geschichten zu halten, wo sie doch zur Handlung oder zur Personencharakterisierung nichts oder nur wenig beitragen? Oft sind sie Nebensächlichkeiten oder tarnen sich als solche oder sind zu Nebensächlichkeiten erzählt worden. Goldfinger und Silberarme sind Bilder und sie bereiten uns Unbehagen, weil uns die Deutung nicht zufriedenstellt. Wir beziehen das Bild auf die Geschichte und sehen oder spüren doch, dass es in der Handlung und den handelnden Personen keinen Niederschlag findet. Wir übersetzen das Bild in Worte und wissen dann doch nicht mehr, aus welchem Bild das Wort entstand. Sigmund Freud fand solche Bilder an seiner Via Regia, als wären es Wegmarken am Königsweg ins Unbewusste, hinunter zu den Träumen. Tatsächlich wurden Märchen und Träume als Geschwister gesehen. Freud hat darauf hingewiesen, dass die Traumsymbolik keine Erfindung der Psychoanalyse sei, sondern sich in Märchen und Mythen finden lässt. Aber auch Freud hat diese stummen Schönheiten meines Erachtens zu gering geschätzt. Er hat sie über die Deutung rationalisiert und ihnen dadurch Bedeutung gegeben. C.G. Jung war behutsamer. Er war sich bewusst, dass etwas, das nichts bedeutet, doch Bedeutung haben kann. Und er hat Aber das würde für heute zu weit führen. Ich danke Ihnen. Dankeschön.